Die heutige Lesung aus dem zweiten Samuelbuch stellt mit der Nathansverheißung an David eine theologische Schlüsselstelle dar. Jerusalem wird als politische und religiöse Hauptstadt etabliert. Die David-Dynastie erhält eine Garantie für ihren Bestand und ihre Vormachtstellung. Für uns Christen kommt diese verheißene Heilsbedeutung der David-Herrscherlinie in Jesus von Nazareth aus Davids Geschlecht zu ihrem endgültigen Höhepunkt. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet. Und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammt. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Schwestern und Brüder im Herrn, was ist eigentlich das Verwunderlichere an diesem eben gehörten Evangelium? Dass eine Jungfrau ein Kind vom Heiligen Geist empfangen wird? Oder dass diese junge Frau sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast? Nun ist es exegetisch ziemlich eindeutig, dass es da nicht um eine Jungfrauengeburt geht, sondern um die Geburt aus einer jungen Frau. Dennoch passt das mit der Jungfrauengeburt ganz gut in das Ziel der Verkündigungsabsicht des Evangelisten Lukas. Es geht darum zu zeigen, dass dieser Jesus etwas ganz Besonderes ist, dass sich seine Geburt von allen anderen Geburten abhebt. Im Hintergrund müssen wir bei diesem Evangelium alle antiken Mythen und Erzählungen von Göttergeburten bis hin zu den Geburtserzählungen der römischen Kaiser mitlesen. Das alles aber hätte keinen Sinn gemacht, wenn die Geschichte zu Ende gewesen wäre, wenn Maria dem Engel Gabriel kurz und bündig gesagt hätte, bei dem Quatsch mache ich nicht mit. Dabei ist Maria nicht allein. Ihrer Cousine Elisabeth ist Ähnliches widerfahren, mit dem Unterschied, dass die keine Jungfrau mehr ist, sondern im vorgerückten Alter und als unfruchtbar galt. Zwei Frauen also, die entweder noch nichts oder nichts mehr zu erwarten hatten. Vor allem keine Kinder, die sozusagen eine Versicherungspolice für die Alterssicherung ihrer Eltern waren. Und was die Alterssicherung angeht, waren die beiden Kinder, Jesus und Johannes der Täufer, ja auch eher eine Enttäuschung, denn sie sind vor ihren Eltern gestorben. Das konnten die beiden, Maria und Elisabeth, nicht wissen. Und trotzdem haben sie sich auf das Projekt Gottes mit ihnen eingelassen. Damit, meine Schwestern und Brüder, bin ich auch direkt beim Heute. Auch unabhängig von den Schwierigkeiten in der Zeit der Corona-Pandemie Kirche zu sein und Weihnachten unter massiven Restriktionen feiern zu müssen, haben wir in unserer Kirche massive und selbst verursachte Probleme. Und die sind schlimmer als die Pandemie. Diese Probleme fragen uns, ob wir uns auf Gottes Projekt mit uns einlassen wollen oder ob wir unser etabliertes Kirchensystem retten wollen. Da stellen uns die beiden Frauen Elisabeth und Maria sehr in Frage, denn mit ihrem Ja zur Geburt ihrer Kinder stellen sie ein etabliertes Religionssystem ihrer Zeit auf den Kopf. Johannes der Täufer tritt als beharrlicher Mahner auf und tauft zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden. Jesus macht es wenig später den sich selbst gefälligen Religionsdienern seiner Zeit auch nicht einfacher. Er verlangt nicht einfach die wortwörtliche Befolgung des mosaischen Gesetzes, also der Tora, sondern die sinngemäße und zielgerichtete Befolgung dieses Gesetzes, nämlich zum Heil der Menschen. Genau das aber stellt jedes Religionssystem in Frage, weil es nämlich dazu auffordert, in jeder Situation und in jeder Zeit neu danach zu fragen, was denn das Heil des Menschen ist. Das Ende des Johannes des Täufers und auch das Ende des Jesus Christus war schon abzusehen mit dem Wort Mariens: Mir geschehe nach deinem Wort. Das war weitaus mehr Revolution als Maria 2.0. Was also haben wir wie Elisabeth nicht mehr zu erwarten? Wir haben nicht mehr zu erwarten, dass sich das etablierte Kirchensystem wie von selbst weitererhalten wird. Eher sieht es zurzeit danach aus, dass es sich selbst vor die Wand fahren wird oder dass die Kirche zur Sekte wird, die nur um sich selbst kreist, statt sich um das zeitliche und ewige Heil der Menschen von heute zu kümmern. Was haben wir wie Maria noch nicht zu erwarten? Trotz der ermutigenden Ansätze von Papst Franziskus haben wir einen Sinneswandel in der kirchlichen Hierarchie noch nicht zu erwarten. Die Beharrungskräfte, dass alles so weiterlaufen soll und muss, wie wir es gewohnt sind, sind einfach zu stark. In Rom, in Köln und auch hier vor Ort. Und jetzt, meine Schwestern und Brüder, ich muss es Ihnen gestehen, dass ich es nicht so sehr mit der katholischen Marienfrömmigkeit habe. Rosenkranz beten ist nicht mein Ding. Das kann ich nicht im Sitzen, sondern nur beim Ballfahren zu Fuß. Da ist der Rosenkranz für mich so etwas wie die Marschmusik beim Militär. Das lässt den beschwerlichen Weg vergessen und lenkt den Blick auf das Ziel. Beim Militär sind das die in Aussicht stehenden glorreich gewonnenen Schlachten. Beim glorreichen Rosenkranz hingegen ist es das Heil, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Trotz meiner Schwierigkeiten mit der Marienfrömmigkeit hat mich eines immer gepackt, nämlich der Lobpreis Mariens, genau nach dieser im Evangelium geschilderten Szene. Da ruft Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Für mich ist dieser Lobpreis Mariens immer Verheißung und Ermutigung zum Trotz zugleich. Ja, mir geschehe nach seinem Wort. Uns geschehe nach seinem Wort und nicht nach irgendwelchen Wörtern von anderen. Aber da, meine Schwestern und Brüder, müssen wir sehr aufpassen, denn sonst hört am Ende jeder nur das, was er hören will. Und zwar von der Kirchenspitze bis hinunter zu jedem Einzelnen an der Basis. Oder umgekehrt. Da ist es hilfreich, miteinander ins Gespräch zu kommen über unser Leben, über unseren Glauben, über das, was mir Gottes Wort heute sagt. Und das beginnt bei uns zu Hause, am Küchentisch, beim gemeinsamen Mahl der Familie, im Kreis von Freunden oder auch im Verein, wenn das dann wieder mal möglich sein wird. Übrigens hat dieses weibliche Magnificat eine männliche Entsprechung, nämlich das Benediktus des Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers. Im Lukas-Evangelium schließt das unmittelbar nach der Szene der Verkündigung und dem Bericht über die Geburt Johannes des Täufers an. Zacharias findet die Sprache wieder und sagt dann diese Verheißung, die uns heute gilt. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Amen.